MV liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Helga Schubert liest aus ihrem Buch Vom Aufstehen in der Hörspiel- und Begegnungsscheune Kramon. Moderation Manuela Heberer.
Mein Name ist Manuela Heberer, ich bin Journalistin und Medienmacherin und habe zusammen mit dem Förderverein schon im letzten Jahr diese Reihe MV liest hier in der Hörspiel- und Begegnungsscheune initiiert. In diesem Jahr ist es schon die zweite Auflage. Wir haben im letzten Jahr zwei schöne Veranstaltungen hier gehabt, zwei schöne Lesungen. Die dritte mit Anke Ortlieb aus Rehna konnte leider nicht mehr mit Publikum stattfinden. Das haben wir dann hier mehr oder weniger zu zweit trotzdem durchgeführt, das Interview, und dann als Podcast zur Verfügung gestellt. Es wurde auch schon ein bisschen kalt, also wir mussten uns dann so ein bisschen, es war ja im November, da war es dann doch hier schon sehr lauschig, aber wir haben das dann sozusagen als Podcast veröffentlicht, sodass man das nachhören kann. Das wird auch heute wieder der Fall sein. Wir nehmen die Lesung und das Gespräch auf. Mein Techniker, der mich auch im letzten Jahr schon begleitet hat, ist auch wieder mit dabei und sorgt dafür, dass alles vernünftig und ordentlich läuft. Und Ziel ist es, dass wir es einfach auch denjenigen zur Verfügung stellen können zum Nachhören, die heute nicht hier sein können, aber vielleicht gerne hier gewesen wären. Und das kann man dann demnächst überall, wo es Podcasts gibt, auch nochmal nachhören. Bis zum Ende des Jahres, denke ich, wird das dann veröffentlicht sein. Die Lesereihe, ganz wichtig noch, damit dieser Podcast stattfindet, nochmal einen ganz großen Dank auch an den Landkreis Nordwest-Mecklenburg, der das möglich macht. Denn so eine Kulturveranstaltung wird meistens leider nur möglich durch Förderungen. Auch in diesem Jahr wird das Projekt wieder gefördert von Und seit ab liegt die Stadt. Das ist ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums in Berlin. Das fördert kulturbezogene Veranstaltungen oder literaturbezogene Veranstaltungen im ländlichen Raum. Und wir freuen uns, dass wir auch diesmal wieder die Jury mit unserem Veranstaltungskonzept überzeugen konnten und dass dadurch dann die Veranstaltung oder die Veranstaltungsreihe hier auch in diesem Jahr möglich ist. Es ist also heute hier der Auftakt unserer diesjährigen Reihe MV liest. Dieses Jahr mit dem Oberthema Landschaft. Das ist, wird immer so vorgegeben vom Literarischen Kolloquium und dann ist man aufgefordert, zu diesem Oberthema sich Gedanken zu machen, wie man das ganze Konzept literarisch umsetzen möchte. Und ich habe mich dafür auf die Suche gemacht nach Autorinnen und Autoren auch, die die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns als Kulisse ihrer literarischen Arbeiten machen oder gemacht haben. Aber tatsächlich sind es auch in diesem Jahr wieder drei Autorinnen, die hier sind. Ich wurde auch schon mal angesprochen, Mensch, ihr habt ja gar keine Männer dabei, aber ich kann es nicht ändern. Irgendwie sind es dann immer die Frauen, die dann hier sitzen. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass Helga Schubert-Helm heute hier zu Gast ist, insbesondere weil ich weiß, was sie für Veranstaltungen dafür haben sausen lassen, dass sie heute hier in Kramon sind. Also ich glaube, sie hätten auf vielen anderen Podien heute sitzen können. Sie waren diese Woche auch schon in Bayern bei Literaturfesten, also viel
in
unterwegs.
In Ansbach, München und Ingolstadt.
Viel gereist.
Aber Wien und Regensburg habe ich nicht gemacht.
Und dafür sind Sie hier bei uns in Kramon. Herzlich willkommen. Ich muss gestehen, das habe ich Frau Schubert auch schon erzählt, also ich habe mich auch schon geoutet, dass ich bis zum vergangenen Jahr tatsächlich den Namen Helga Schubert nicht kannte. Erst der Förderverein kam auf mich zu und sagte, Mensch, wenn wir hier so eine Reihe machen, also die Frau Schubert, die müsste doch irgendwie mal dazu einladen. Und dann habe ich erstmal mich hingesetzt und recherchiert, wer ist denn überhaupt diese Frau Schubert? Und mittlerweile habe ich drei Bücher von ihr im Regal stehen und auch schon gelesen. Also ich bin dieser Idee gerne gefolgt. Jetzt sitzen wir hier und ich glaube, Sie haben auch nicht lange überlegt, ne, als Sie die Einladung bekamen. Also ich hatte das Gefühl, Sie haben so postwendend zugesagt, als ich angefragt habe. Natürlich.
Ich war auch bei der Eröffnung der Scheune hier. In der Kirche ist es ja gewesen. Bin ja rübergelaufen. Ja, bin auch Nachbarin.
Genau, haben wir schon gehört. Insbesondere wollen wir natürlich heute über Ihr neues Buch sprechen, das aktuelle, vom Aufstehen. Frau Schubert, wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden, dass Sie sozusagen, nachdem Sie sich eigentlich schon eine lange Zeit also aus dem literarischen Leben, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten, doch jetzt nochmal, man kann ja sagen, durchzustarten. Also Sie räumen die Preise ab mit dem Buch, mit Erzählungen daraus. Sie haben ja erzählt, das Buch wird jetzt auch in mehreren Sprachen veröffentlicht. Sie sind da international mit gerade hoch gefeiert. Ja. Was sagen Sie dazu?
Der baden-württembergische Ministerpräsident hat nach einer ähnlichen Frage geantwortet, ich freue mich. Wirklich. Hat er gesagt, oder? Was empfinden Sie, dass Sie jetzt Ministerpräsident sind? Freude. Ja. Ich meine, das getoppt wird ja alles. Also es ist 100.000 Auflage seit März und die 12. Auflage. Und ich wurde jetzt, als die Lesung im Literaturhaus München war, wurde ich in diesem vielstöckigen deutschen Taschenbuchverlag, der also auch Hardcover-Bände macht, was ich gar nicht wusste, wurde ich von der Verlegerin und dem Geschäftsführer empfangen. Und die haben gesagt, also sie wollten mich mal besichtigen, weil eine 81-jährige Frau aus dem Osten, ja. Und jetzt machen sie die 12. Auflage. Und ich gebe jetzt mal an, aber es stimmt. Sie wollten mir mitteilen, dass es einen Branchenservice gibt, der nicht werbefinanziert ist. Und der ist in New York und der nennt sich Publishing Perspectives, also Veröffentlichungsperspektiven. Und da ist seit vielen Jahren, die beobachten jetzt die erschienenen Bücher des Jahres nach ihrer Thematik und so weiter und nach den Kritiken in den großen Zeitungen und so. Und dann empfehlen sie den anderen Ländern und den Verlagen dieser Länder bestimmte Bücher bei sich zu veröffentlichen. Und da war jetzt in den letzten Jahren kein deutsches Buch dabei. Und in diesem Buch ist dieses Buch, gehört zu den 8, die international empfohlen werden, weil dieser Branchendienst der Meinung ist, das ist ein Buch, das würde über Deutschland hinausgehen. Also wie man sich versöhnt oder wie man so in der Richtung. Und das ist für den Verlag wirklich der Anlass gewesen. Wie Amazon ist es ja, 30 Minuten machen die, dann sitzt man da, die Sekretärin steht dann schon da und die Verlegerin redet mit einem tatsächlich 30 Minuten. Und da, ich meine, Sie sind ja alle berufstätig. Sollte ich mir irgendwer jetzt was drauf einbilden, hatte die Lektorin gesagt, dass die mit mir redet, dass sie sich, ja, hat mir heute nochmal geschrieben und hat gesagt, dass ich auf mich aufpassen soll. Was das auch immer bedeutet. Ja.
Und was hat Sie jetzt dazu bewogen, dann doch nochmal sozusagen ein Buch rauszubringen?
Ja, also es ist ja so, dass ich diesen Bachmann-Preis bekam. Das ist ja auch wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe wirklich mich da nicht beworben. Das war so, dass ich an einer Tagung teilnahm im September 2019. Und diese Tagung ging da, die wurde von der österreichischen Botschaft, die wollten irgendwie beweisen, dass sie auch an der Einheit Deutschlands jetzt auch eher einen positiven Anteil haben. Die haben also die österreichische Botschaft hat mit dem Literarischen Kolloquium Berlin, das also hier auch ein bisschen sponsert, wie Sie gesagt haben, zusammen eine Tagung gemacht und die war 2 Tage lang und die Fragestellung war, würden denn die Leute, die am Ende der DDR in Österreich den Bachmann-Preis bekommen haben, also 1987, 88, 89 und 90, waren es immer Leute aus der DDR, merkwürdigerweise verkauft oder ausgereist oder wie auch immer, aber die hatten alle diese DDR-Erfahrung. Die haben den Bachmann-Preis bekommen und jetzt wurde gefragt, würde das denn jetzt den jetzigen Kriterien auch noch entsprechen oder haben die einen politischen Bonus gehabt, dass die das bekommen haben? Und um diese Frage zu beantworten, haben sie also Wissenschaftler von Österreich, der Schweiz und Deutsch, das sind ja diejenigen, die immer teilnehmen bei dem Wettbewerb, eingeladen. Am ersten Tag waren es die damaligen Preisträger, nur Wolfgang Kilbig war inzwischen gestorben und am zweiten Tag in der österreichischen Botschaft waren es die noch lebenden damaligen Juroren. Und weil ich in der Jury war, ab 87, haben sie mich da eingeladen und die Moderatorin war Dr. Insa Wilke, die jetzt diesen Bachmann-Wettbewerb geleitet hat. Also die war die Sprecherin jetzt der Jury, die war damals einfaches Mitglied, hatte aber das Recht, zwei Leute vorzuschlagen. Und sie hat sich mir kurz mit einer E-Mail vorgestellt und hat gesagt, also Sie haben 20 Minuten. Ich will jeden 20 Minuten fragen, Herrn Volker Hage, Frau Löffler und Sie. Und da hatte ich nur die rettende Idee, die hat mir jetzt dieses Glück gebracht, dass ich gesagt habe, na, ich bin ja im Grunde genommen nur hingefahren, weil ich so gern Österreich kennenlernen wollte. Ich wollte ja gar nicht in der Jury sein. Ich wollte ja viel lieber lesen, aber da durfte ich ja nicht ausreisen, als ich eingeladen war 1980. Also ich habe mich immer als Autorin gesehen und immer auf der falschen Seite, als ich in der Jury saß. Aber ich habe natürlich meine Arbeit gemacht, treu und brav, meine Meinung gesagt zu den Texten. Aber ich habe immer so ein Mitleid gehabt mit den Autoren. Also ich war immer auf der anderen Seite. Und da habe ich einen Text drüber geschrieben, was ich in Klagenfurt sah und hörte. Und diesen Text schlage ich vor, statt ihr zu antworten, zu lesen, habe ich gesagt. Ich werde ganz genau auf die Uhr gucken, nach 20 Minuten höre ich auf. Und dann hat sie gesagt, na ja, sie möchte das da vorher schon, dass ich es einscanne, an sie schicke, damit sie weiß, was ihr blüht. Das habe ich auch getan. Und dann habe ich das gemacht und dann gucken die mich alle so freundlich an, auch die österreichische Professorin Frau Moser. Und die hat mir dann anschließend an diese Veranstaltung ein Faksimile gegeben, meine Absage, 1980, als ich eingeladen war und nicht ausreisen durfte. Das nimmt sie im Unterricht. Das benutzt sie im Unterricht wie die Deutschstudenten, die also sich königlich amüsieren, wie so eine Schriftstellerin das absagt und gleichzeitig sich über ihren ganzen eigenen Staat lustig macht. Also ich habe gesagt, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung 1980 und wie auch in Österreich vielleicht bekannt ist, ist es so, dass man nicht einfach als DDR-Schriftsteller jetzt sich in Zug setzt oder ins Flugzeug und dahin kommt. Und aus diesem Grunde bin ich also auch zum Schriftstellerverband gegangen und es steht alles in diesem Brief. Und da ist mir mitgeteilt worden, dass es keine deutsche Literatur gibt und ich aus diesem Grunde nicht an einem Wettbewerb teilnehmen könnte, trotz meines großen Bedauerns, der also sich um die deutsche Literatur, also der ein Preis der innerhalb der deutschen Literatur ausgibt. Und weil es diese deutsche Literatur nicht gibt und weil ich nicht vor Herrn Reich-Ranitzky vortanzen darf, hat mir der Schriftstellerverband, ich habe immer geschrieben, hat mir der Schriftstellerverband mitgeteilt, kann ich nun leider nicht teilnehmen. Und ich hoffe, dass sich die politischen Verhältnisse einmal so ändern, dass ich mich auch meinen österreichischen Lesern und Leserinnen, habe ich damals ganz korrekt beide, es gibt ja nur drei Geschlechter, aber ich habe zwei nur genannt, vorstellen kann. Und daran hatten die sich erinnert, als Reich-Ranitzky nicht mehr Juryvorsitzender war. Und darum durfte ich 87 hin, aber eben als Jurorin. So. Und nun war bei dieser Veranstaltung die Frau Dr. Wilke diejenige, die uns moderierte, also so wie sie heute. Und die hat sich danach beim Essen in der österreichischen Botschaft neben mich gesetzt und hat gesagt, Frau Schubert, Sie können ja wirklich schreiben. Und was halten Sie davon, wenn ich Sie vorschlage? Und das fand ich also derartig schräg, ja, weil ich gesagt habe, ich bin nächstes Jahr 80, ich will nicht Grufti vom Dienst sein, ich will wirklich keine komische Alte sein. Und da hat sie gesagt, naja, ich soll dir mal was schicken und ob ich denn was habe überhaupt. Unveröffentlicht muss das ja sein, man muss 30 Minuten unveröffentlicht lesen in dem Wettbewerb. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr viele Erzählungen. Wir hätten eine Galerie in Mädeln und da würde ich immer neue Texte lesen. Und die habe ich ihr geschickt und dann hat sie mich vorgeschlagen. Und dann habe ich doch tatsächlich den Bachmann-Wettbewerb gewonnen. Ja. Der wurde doch digital übertragen. Und ich habe das überhaupt nicht fassen können. Wir kriegten ja alle vom ORF per Kurier kriegten wir alle ein iPad gestellt, ja. Und nun kriegten die so eine furchtbare Angst. Der ORF war ja federführend. Als die gehört haben, da ist eine 80-Jährige aus dem Osten, aus Mecklenburg, lebt im Dorf, ja. Hat die jemals ein iPad gesehen? Hatte ich auch wirklich, also ich konnte nicht mit dem iPad. Ich hatte bloß ein ganz normales von Aldi, so ein Medion. Laptop, ja? Nein, also das, und dann haben sie gesagt, was ich dann immer so, also erstmal ging es so los, ich musste eine Einverständniserklärung ausdrucken, einscannen und ihnen wieder schicken, dass ich einverstanden bin, dass dieser Laptop also ferngewartet wird von den Klagen vor der Technikern, habe ich dann auch unterschrieben und da stand dann so kleine Hilfe im wie man das macht, mit dem Einscannen. Und dann haben sie sich untereinander verständigt, die Alte, die kann E-Mails beantworten. Also da waren sie erstmal schon unheimlich glücklich. Und dann haben sie mich schließlich, habe ich das alles eingescannt und dann, ich schlafe in meinem Arbeitszimmer und gucke so in die Ecke. Und da steht, guten Morgen, Helga. Das war also tatsächlich, die haben sich einen Spaß gemacht, die Techniker in Klagenfurt. Und ich hatte ja unterschrieben, dass die fernwarten dürfen. Das habe ich dann nachher weggedreht. Das ist ja doch ein unangenehmer Gedanke im Bett, von so einem österreichischen Auge da beobachtet zu werden. Und aber es war, also dann ging das alles digital und das war mein Glück, denn mein Mann ist ja sehr krank und ich konnte dadurch zu Hause bleiben und das habe ich alles von ferne. Und dann gingen die gesamten, immer, wir schalten sie zu, gnädige Frau, dann irgendwie im ORF nächsten Tag und so. Ich konnte alles von meinem iPad machen und das ist natürlich wunderbar. Ich habe das gesamte Jahr, habe ich WeTransfer gelernt, dass man also alles immer dann auf meiner Seite musste ich beantworten und ihre Internetverbindung scheint nicht so gut zu sein. Nee, sag ich, wir kriegen erst schnelles Internet, kriegen wir im September, also ist noch nicht. Und dann haben wir immer, da musste ich eben alles immer digital machen. Also ich bin jetzt ganz fit und kann es. Ja, und das war so, dass ich diese Geschichte hatte und dann gibt es eine Literaturagentin, die sich sofort auf jeden Literaturpreisträger sofort stürzt und jede Literaturpreisträgerin noch am selben Tag und das weiß die gesamte Branche, ja. Und die hat mich auch angerufen, die hat nur Literaturpreisträger, also die vertritt nur Literaturpreisträger, keine anderen, ja. Nicht, dass sie mit irgendeinem Unbekannten anfängt oder einer Unbekannten und dann die so zu den Höhen führt, sondern die ist also von vornherein nur Literaturpreisträger. Also hat sie bei mir angerufen und hat gesagt, stimmt es, was Sie im Interview gesagt haben? Haben Sie noch mehr Erzählungen? Ja, habe ich gesagt, jawohl. Ja, dann schicken Sie mir das doch bitte für nächste Woche, dann machen wir einen Buchvertrag. Also ich schicke Ihnen jetzt mal die Agenturvereinbarung. Da sage ich bloß, oh Gott, 20% kriegt die Frau, ja, von allem. Und haben alle gesagt, mach das, ja, die wird dich, also vertritt, die kämpft wie eine Löwin, ja, und so. Stimmt auch. Kämpft auch. Und die Verlage sagen, Gottes Willen, die Frau, jetzt haben sie die, jetzt müssen wir mit dem Vorschuss höher gehen. Und so. Also ich bin in eine völlig neue Welt gekommen. Ich will sie auch nicht weiter belustigen. Es ist einfach so, dass ich dann aus der Angst vor ihr habe ich dann ein Manuskript abgegeben. Oh, das ist jetzt sehr schön. Dann hat sie verschiedene Verlage gegeneinander ausgespielt und hat gesagt, sie, die anderen, die würden viel mehr bieten und so. Und hat mich immer auf dem Laufenden gehalten und das stimmte übrigens auch. Und dann hat ein Verlag gesagt, hier, das machen wir. Alle haben gesagt, ja, das ist unser Programm, unser Hardcover-Programm, das steht fest für den Frühling 2021, ja. Und hat sie gesagt, naja, dann suche ich jetzt, also dann gebe ich einem anderen Verlag den Zuschlag, der das jetzt also schon 21 macht im Frühling. Und dann hat der DTV gesagt, naja gut, wir machen das dann im Frühling. Ja gut, aber Sie kriegen den Zuschlag nur, wenn Sie alle früheren Bücher von Helga Schubert auch machen. Und da haben die dann Gott ergeben gesagt, na in Ordnung. Und nun ist es so ein Erfolg geworden, 100.000 Exemplare, ist doch irre, ich kann das gar nicht begreifen, seit März. Jetzt machen Sie die 12. Auflage, seit März. Es wird in Südkorea übersetzt als Hörbuch, E-Book. Es wird in Niederlanden übersetzt, in Schweden und in Italien. Ich kann das alles nicht begreifen. Ich kann das alles bloß von Ferne sehen. Also und dann, und die sagt, das habe ich Ihnen auch gleich gesagt, dass Sie schreiben können. Und dann, jetzt wann das Nächste? Wie sind die Kapiteleinteilung des nächsten Buches? Ich sage, ich muss mich doch erstmal von dem hier erholen. Und dann, nein, also das muss jetzt sofort, das nächste Buch muss ich auch schreiben. Ich sollte die Inhalte der Kapitel, habe ich irgendwas geschrieben? Ich wollte die Frau erstmal befriedigen. Also jetzt habe ich habe ich gesagt, was ich als nächstes Buch schreiben will und was da vorkommt. Soll aber ein Roman, wenn ich sage, ich kann keinen Roman, ich kann bloß Geschichten. Und so, na ist egal, also jetzt soll ich so. Und nun haben sie im Sommer, machen die doch tatsächlich, was mich im Innersten und im Herzen freut. Die schlimmsten Bücher, die ich jemals geschrieben habe, die traurigsten, die machen sie jetzt im Sommer. Und zwar für den Wiedererkennungswert der Buchhandlung machen sie das mit demselben Umschlaggestalter, der ist ein junger Ungar, ich finde ihn ganz toll, ich kenne ihn nicht. Und die, als Taschenbuch kommen jetzt also Judas Frauen und die Welt da drin über die ermordeten Geisteskranken der Klinik in Schwerin. Und das machen sie, und aber die anderen auch alle. Und jetzt ist irgendwie, die staunen alle. Ich meine, ich staune ja selber, nicht? Also jetzt staunen wir alle gemeinsam. Und im Grunde genommen ist es wohl so, die sagen immer, ich hätte Humor. Also das ist wohl irgendwie, das Geigenhumor ist das. Aber man kann es jetzt ja bloß annehmen. Also ich bin eine evangelische Christin und sage mir, das ist der liebe Gott wird sich schon irgendwas bei gedacht haben. Ja, also jetzt im Moment, was soll ich machen? Ich kann natürlich jetzt vollkommen zickig sein und sagen, ich mache hier überhaupt nichts mehr oder so. Oder ich freue mich. Also zurzeit ist es ein bisschen irre alles. Es ist wirklich ein bisschen irre, ja. Und heute habe ich gerade abgesagt, ein einstündiges Porträt, was der Deutschlandfunk mit mir machen will. Ich bin noch kein Insekt, ja, was man dauernd so seziert und so. Ich sage, muss das nächste Buch schreiben, ja. Ich habe ja schon die Kapitel überschriften. Ich werde mal den Winter lesen. Ja?
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben Sie uns so viel von dem Buch erzählt.
Ja, jetzt erzählen
wir mal was hören.
Ne? Ja, passend zur Jahreszeit. Mein Winter. Im Winter wird mein Leben klar und durchsichtig. Ich liebe den Winter. Das Schönste am Winter ist eigentlich, dass die Bäume keine Blätter haben. Ich werde nicht abgelenkt von ihrer wahren Gestalt, von ihren Verwachsungen, ihren nach innen gerichteten Ästen, dem Versuch ihrer Kronen das Gleichgewicht zu halten. Nackt, würdig, schutzbedürftig und verletzlich stehen sie vor mir. Kein Baum ist in den Himmel gewachsen. Im Winter sehe ich den Grund dafür. Die alleinstehende Kastanie ist entwurzelt und umgefallen, denn wir waren beim Anbau zu nah an ihre Wurzeln geraten. Der alte Forsythienstrauch ist unter der Schneelast zur Erde gebrochen, aber der Junge aus derselben Wurzel hat es überlebt, denn er war nicht so starr. Einige Äste der Apfelbäume brachen bei den Winterstürmen herab, weil sie bestimmt schon im Sommer abgestorben waren. Mein 9-jähriger Enkel fragte mich in diesem Winter, als er sich das Familienbild ansah, jeder Mensch hat doch eine Großmutter, nicht? Ja, antwortete ich, sogar zwei. Und jede Großmutter hat wieder eine Großmutter, sagte er, immer weiter zurück. Und leise fügte er hinzu, wenn die nicht alle gestorben wären und noch alle leben würden, gäbe es unendlich viele Großmütter. Ja, dachte ich, auf solche Gedanken kommt man im Winter. Man sitzt im Zimmer und sieht sich die hinterlassenen Fotos der verstorbenen Mutter an. Und weil sie 101 Jahre alt wurde und alle aufgehoben hat, sind das kistenweise Fotos, auch von ihren, meinen Vorfahren, die auch die Vorfahren meines Kindes und meiner Enkel sind. Die umgekehrte Krone, die verzweigte Wurzel mit vielen Verästelungen, bis zu diesem einen einzigen Menschen, der die vielen Großmütter entdeckt. Im Winter kann man durch die zugefrorenen Furchen des Ackers gehen, in dessen Lehm man im Sommer ausrutschen würde. Bis zum Horizont diese übersichtlichen Parallelen und unter der hartgefrorenen Kruste keimt die Saat. Dieser Gedanke an die keimende Saat tröstete einen alten Freund, der bei seinen Besuchen im Winter immer über diesen gefrorenen Acker gehen wollte. Er lebte in der Stadt, da hat er die unsichtbare Gewissheit nicht wie hier. Das sinnliche Bild für seine Hoffnung, dass es weitergeht, dass unter der gefrorenen Erde neues Leben entsteht. Er könnte sonst wegen seiner Trauer den Winter nicht überstehen, sagte er. Das waren eigentlich die einzigen Worte, die er bei dem letzten langen Spaziergang sagte. Man muss nicht dauernd in den Garten gehen, gießen und Unkraut zupfen. Es gibt keine Schnecken, antwortete eine Besucherin, als ich sie nach Vorteilen des Winters fragte. Man hat nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn man auf dem Sofa liegt und liest, fügte sie hinzu. Besonders wenn Schnee über allem liegt. Wenn ich von der Kälte oder dem Sturm draußen in die Wärme der Wohnung komme, die angewärmten Hausschuhe anziehe, einen Tee aufbrühe, mich in eine Decke wickle, es muss eine rot gemusterte Wolldecke sein. Dann ist der Winter mein Alibi. Ich darf mich nur mit meinen Gedanken beschäftigen, mich erinnern an lange Vergangenes, an Zusammensein mit Menschen, die nicht mehr auf dieser Erde sind. Aber das macht nichts, denn sie sind mir so vertraut, als ob sie gerade nur aus dem Zimmer ins Nachbarzimmer gingen. Im Winter leisten sie mir in der Wärme Gesellschaft. Hellsichtig wird mein Leben im Winter.
Ja, ne? Die Landschaft.
Aber wir haben das Haus seit 1975. Mhm. Ne? Und 2008 sind wir dann ganz, ganz hergezogen. Ja. Aber wir waren ja die ganzen Jahre immer da. Im Sommer alle Urlaub und so. Hm?
Ja. Was hat Sie nach Mecklenburg verschlagen, dann, dass Sie in Neumedeln gelandet sind?
Na, ich hatte Krebs 1975 und lag in der Klinik. Und wir haben nicht wie sonst, also es war klar, dass wir nicht wie sonst in dem Sommer mit den Kindern nach Dranske können. Da haben wir immer gezeltet. Dranske-Nonnewitz und hatten sogar Zeltplätze. Aber ich hatte, du musst mal ein Jahr vorher ja beantragen, also wir hatten sie. Und das war im Januar 1975 und die Schriftstellerin Christa Wolf besuchte mich in der Klinik einen Tag nach der Operation und fragte mich, Sie können doch hier gar nicht, jetzt sind Sie an Krücken und Sie können doch gar nicht hier irgendwie laufen, was wollen Sie denn im Sommer machen? Da habe ich gesagt, naja, wir wollten eigentlich zelten, aber das können Sie doch gar nicht. Und wie ist es denn, wenn man so früh sterben muss, fragte sie mich. Und naja, sag ich, nicht so gut. Und dann sagt sie, ja, wir haben gegenüber, also wir haben ein schönes Haus in Medeln gekauft und da gibt es ja nun auch noch andere Quartiere und sie würde uns ein Quartier besorgen. Und in Alt-Medeln, dort ist bei Tretow, in der Familie Tretow, haben wir dann unseren ersten Urlaub gemacht mit den Kindern, mit denen wir sonst gezeltet hätten. Und dann sind sie am letzten Tag des Urlaubs, kamen Christa und Gerhard Wolf auf den Hof von Tretow und sagten, das Haus gegenüber stünde zum Verkauf in Neumedeln und die Frau sei an Krebs gestorben. Und das war natürlich, es hätte einen wunderbaren Roman geben können, wenn ich wirklich gestorben wäre, aber nur die Enttäuschung ihres Lebens gewesen, ne? Ich habe ja überlebt. Und naja, so, das Haus ist dann nochmal verbrannt. Aus Versehen hatte Gerhard Wolf das irgendwie in Brand gesetzt, sein eigenes. Es war aber nach 5 Minuten brannte unseres auch. Das waren ja rohrgedeckte Häuser. Und sie sind weg und er sagt, und wir haben ein Fertigteilhaus aus Wittenburg gebaut. Mein Mann fand es so schön. Ich wollte ja ausreisen. Ich dachte, Mensch, jetzt ist nicht mehr so dieser, mein Mann liebt es so sehr, alles hier. Und, aber er wollte dann ganz schnell und dann haben wir ein Fertigteilhaus aus Wittenburg und Gerhard Wolf kam nochmal ganz zufällig und sagte, nee, also so ein Knäckebrothaus. Und dann, seitdem haben wir die eigentlich nie mehr richtig gesehen.
Aber Sie haben es gut da.
Da ist die gesamte Literaturgeschichte der DDR in Kurzfassung.
Auch die Kindheit ist ja immer irgendwie mit Mecklenburg-Vorpommern geprägt worden, ne? Die Großmutter väterlicherseits lebte in Greifswald und Sie haben ihre Sommerferien auch immer verbracht.
Ja.
Was ist das, was für ein Verhältnis haben Sie zu diesem Land, zu Mecklenburg-Vorpommern? Hat das irgendwie auch Ihre Arbeit geprägt, Einfluss genommen oder ist es einfach...
Nein. Es ist weniger die Landschaft so, es ist eigentlich, jetzt habe ich es zum ersten Mal gemerkt, dass es vielleicht hier doch eine Verbundenheit gibt. Ich bin ja so ein Mensch ohne, also ich habe Heimat nur in Menschen, habe ich gedacht. Aber als ich jetzt aus Bayern zurückkam, ich war ja nun wirklich also in Top-Adressen, kann man nur sagen, das waren immer die Literaturfeste und der Oberbürgermeister begrüßte und Literatur aus München, ein Traum und so und diese vielen kleinen italienischen Plätze da und so. Es ist schon eine ganz andere Mentalität dort und heute habe ich gerade so gedacht, ich wurde angerufen von einem Herrn, der hier auch im Publikum ist und er sagte, stimmt das, ist es heute Abend, er wäre hier gewesen und da wäre kein einziges Plakat gewesen, nicht? Und ich war also vollkommen sicher und das zeigt, dass ich mich also hier schon heimisch fühle nach 45 Jahren, nicht? Ich war vollkommen sicher, dass es stattfindet. Also, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, darauf vertrauen, dass es auch ohne Plakat hier stattfindet. In Ansbach, da haben sie dann, im Literaturhaus München, da war zum Beispiel so groß wie die Wand da hinten ist, ein Foto unseres Gartens, das hatten sie irgendwo rauskopiert aus dem Spiegel oder irgendwo. Und das war überlebensgroß, dann so ein Grashalm und bis hinten hin der See und oh, da wohnen sie und so, ja. Und Das war mit großem Pomp, nicht? Also Hefte wurden und Plakate und so. Ja, und das ist hier ohne Plakate. Ich erwarte das auch gar nicht. Also es ist so.
Der Saal ist trotzdem voll.
Ja, das ist es ja. Das ist ja das Wunder in Mecklenburg. Das ist für mich ein mecklenburgisches Wunder, dass es sich doch dann so ergibt. Es klappt alles, nicht? Sie holen mich ab und es ist alles der Techniker, es wird alles, es steht Rhabarber, Saft da. Es ist, und das ist wirklich eine andere, es ist einfach eine andere Mentalität und die ist mir eigentlich ziemlich angenehm. dieses überhaupt nicht überkandidelte, ja? Also, das gefällt mir gut, ja. Aber Berlin ist da ja ähnlich. Also, dieses ein bisschen so alles immer ein bisschen runterdimmen und nicht übertrieben und so, das gefällt mir gut. Also, ja, das entspricht meinem Humor.
Sie wollen noch mal lesen?
Ich will noch mal lesen. Ich warte auf das Erlaubnis.
Auf das Kommando.
Ja.
Auf die Erlaubnis. Sie dürfen natürlich lesen. Wir freuen
uns. Weil ich nämlich, ja, ich habe mir natürlich überlegt, es gibt zwei Erzählungen, die hier passen würden. Eins ist meine Heimat und das andere ist das eingelöste Versprechen. Das ist ein bisschen länger und das muss ich ganz durchlesen, sonst weiß man nicht, warum es das eingelöste Versprechen heißt. Und das sind eben 14 Seiten, müssen Sie durchhalten. 14 Seiten. Das ist die längste Erzählung, aber geht um Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich ausschließlich. Das schaffen wir. Ich kann ja ganz schnell vorlesen. Das eingelöste Versprechen. Mitte der 90er, als die Unterschiede zwischen Ostlern und Westlern unter besonderer Berücksichtigung der Mecklenburger, sogar der Weltuntergang kommt 50 Jahre später, besprochen wurden, begann ich Ähnlichkeiten zu suchen und schnitt Zeitungsmeldungen aus. Zum Beispiel von dem 62-jährigen Segler, der mit einer Frau, in der Zeitung stand ausdrücklich einer Frau und nicht seiner Frau, unterwegs nach Hiddensee war, dem seine Badehose ins Wasser fiel und der hinterher sprang, um sie zu holen. Das Boot trieb jedoch ab und die Frau verlor den Mann aus den Augen. Die alarmierte Wasserschutzpolizei konnte ihn nur noch tot bergen. Entweder hat er seine Kraft überschätzt und seine Klamotten zogen ihn in die Tiefe oder die Badehose war so teuer oder er traute sich nicht nackt zu segeln, obwohl doch gerade auf Hiddensee Nacktbaden üblich ist, oder er wollte der Frau imponieren. Wie konnte er eine Frau im Segelboot allein lassen, die ihm nicht hinterher segeln konnte? Und der kleine Hilfsmotor, konnte sie den auch nicht bedienen? Hat sie ihn überhaupt nicht bemerkt? Zu DDR-Zeiten wäre das nicht passiert. Da hätte er als normaler Mensch gar nicht auf dem offenen Meer segeln dürfen. Fluchtgefahr. Der Mann ist mit 62 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern bei offenen Grenzen wegen einer ins Wasser gefallenen Badehose gestorben. Genauso unverständlich der 25-Jährige aus dem Kreis Emsland, von dem auch in der Zeitung berichtet wird. Mit 17 anderen jungen Männern und Frauen sei er in einem gecharterten Sonderzug zur Mosel unterwegs gewesen. Als einziger stieg er am Ziel, am Bahnhof Hetzerath, auf der falschen Seite aus, alle 17 anderen auf der richtigen. Er war sofort tot, als ihn der entgegenkommende Zug erfasste. Bei älteren Wagen sei es üblich, dass beide Türseiten geöffnet werden können, teilte die Bahn mit. Hat ihn denn niemand zurückgehalten? Hat er nicht auf die anderen geachtet? Wenn man unbeachtet ist, also ungeborgen, lebt man gefährlich, egal ob West oder Ost oder sogar Mecklenburg. Wir saßen spät abends im vorigen Jahr am alten Strom in Warnemünde auf dem Balkon unserer Ferienwohnung und sahen das vielstöckige, erleuchtete Kreuzfahrtschiff auslaufen und bald dahinter eine Fähre. Ich hatte ein Glas Wein in der Hand und musste mal wieder heimlich ein wenig weinen, vor Glück und Rührung wegen der vielen fremden Menschen dort mit ihren Sehnsüchten, die winkten ins Dunkle hinein, auch zu mir. Ich werde es nie selbstverständlich finden, dass ich auch dort auf der Fähre stehen könnte. Seit ich ohne behördliche Erlaubnis in die ganze Welt reisen darf, ist mein zerstörerisches Fernweh geheilt. Ich konnte sogar aus Berlin, meiner geliebten, anonymen, nervösen Heimatstadt, herziehen in dieses kleine mecklenburgische Dorf ohne Busverbindung. Denn ich könnte, wenn ich es wollte, alles hinter mir lassen und auf diese Fähre steigen. Was fällt euch ein zu Mecklenburg-Vorpommern heute im Gegensatz zu früher, frage ich unseren Besuch, denn ich will einen Text darüber schreiben. Dass jetzt die Spargelzeit kommt und man den Spargel auch bekommt, antwortet der Mann, von dem man auch einen Vortrag erwarten könnte über die geringe Wahlbeteiligung im Allgemeinen und die bekannt hohe Wahlbeteiligung der Rechten und der Linken im Besonderen, die Landflucht der Hausärzte, die Flucht der Jugend zu den Arbeitsstellen und Ausbildungsplätzen Richtung Westen, das Überholen bei durchgezogener Linie vorm Berg, denn gestern kam ja auch keiner entgegen, die glattgeschorenen Hansa Rostock-Anhänger, die in den Zügen von Polizisten begleitet werden müssen, den Atheismus, die Vorsitzenden der riesigen Agrargenossenschaften, die vorher Vorsitzende der LPG waren, und die Seilschaften allgemein. Nein, er schwärmt vom Spargel. Jeden Tag Spargel, schön dick, frisch in Schinken gewickelt und gleich danach die Erdbeeren, wochenlang Spankörbe voll Erdbeeren. Dass er das noch erlebt, das sei eigentlich das Schönste an der Einheit Deutschlands. Und seine Frau ergänzte, dass sie zu DDR-Zeiten manchmal doch ein paar Stangen Spargel hatten, weil sie in ihrem Zweifamilienhaus in Rostock über einer Verkaufsstellenleiterin eines Konsums wohnten, die von den raren Spargellieferungen in ihrer Verkaufsstelle, sonst ging ja die gesamte Spargelernte für die Wiesen in den Westen, einige Stangen für ihre eigene Familie abzweigte und es deshalb im ganzen Haus im Flur bis in die obere Etage nach Spargelwasser duftete. Um nicht Neid hervorzurufen, zweigte die Verkaufsstellenleiterin darum von ihren abgezweigten Spargelstangen ein paar für die darüber liegende Wohnung ab. Aber nur ganz dünne, sagte der Professor. Meinem Mann fielen dann noch die extrem dünnen Aale ein, die uns ein Mann auf dem Rastplatz einer Rostocker Autobahn aus seinem kurz aufgeklappten Trabant-Kofferraum anbot und die wir tatsächlich zu einem Fantasiepreis kauften. Zu Hause war eigentlich nichts zwischen Haut und Grete, aber der Aalduft. Dann passte die Geschichte von den Erdbeeren, die ich an unserem Trauungstag am 24. Juni 1976, gestern, auf dem Höhepunkt der Erdbeerzeit zu Hause in Ostberlin so gern serviert hätte, aber in der ganzen Markthalle sah ich keine einzige. Schließlich erzählte ich einer Verkäuferin vor all ihren leeren Erdbeerkörben, wir hätten gerade geheiratet, wären schon von der Standesbeamtin ausgeschimpft worden, weil es für uns beide die zweite Ehe sei, das wussten wir ja selber, und wir uns nun aber wirklich den Ernst unserer Lage klar machen müssten. Dann stellte sie die Moldau an und würdigte uns weiter keines Blickes. Und Ärger im Restaurant hätten wir anschließend bekommen, weil wir uns einfach an einen freien Tisch gesetzt hätten, während sich die Kellner an den unabgeräumten Tischen langweilten und wir eigentlich in einer Schlange vor dem Schild, sie werden platziert, demütig hätten verharren müssen. Ein Kellner aber uns dann verhöhnte, zu Hause setzen sich wohl auch an einen unabgeräumten Tisch. Mein frisch angetrauter Mann schon ärgerlich aufstehen wollte, ich aber dem Kellner von unserer Trauung Mitteilung machte und dass ich allen in der Schlange gesagt hätte, wir wollten uns nicht vordrängeln, eben einfach nur sitzen und Mittag essen. Das sollten sie doch auch tun. Sie taten es aber nicht. Meine aufwieglerischen Reden erbosten den Kellner noch mehr und er warf uns eine Speisekarte hin. Das gab wohl den Ausschlag, dass die Verkäuferin mir den Erdbeerkorb, den sie für sich selbst zurückbehalten hatte, verkaufte und wir zur Feier unserer Hochzeit abends eingezuckerte Erdbeeren aus Werder hatten. Mit Ostmenschen kann man viele Stunden in solchen DDR-, Spargel-, Aal-, Erdbeer-, Saale-, Unstrut-Wein- und Heldengeschichten gegenüber Kellnern schwelgen und dann lustvoll in die nahe Zukunft der Spargelsaison schweifen. Als ich im Jahre 1947 mit 7 Jahren zum ersten Mal allein meine Großmutter in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern besuchte, kannte ich den Namen Pommern schon ohne und mit 2 verschiedenen Vorsilben, Vorpommern und Hinterpommern. Denn mein Opa, der Vater meiner Mutter, war der älteste Sohn und eigentlich der Erbe einer Bauernwirtschaft in Pommern, genauer gesagt in Hinterpommern, in Groß-Tychow zwischen Kolberg, Belgard und Köslin. Er ging von dort weg, wurde Schulrektor in Berlin und gründete eine Familie mit einem Kind, meiner Mutter. In allen Schulferien seit dem Ersten Weltkrieg fuhr mein Opa mit Frau und Kind in seine Heimat zurück.
Es lag darum nahe, dass meine Mutter mit mir Vierjährigen nach dem Tod ihres Mannes, meines Vaters, mit all ihrem Hab und Gut von Berlin nach Großtüchow umzog, als sie wegen der Bombenangriffe sowieso aufs weniger gefährliche Land evakuiert werden musste. Ich kann mich an alles dort erinnern. An die weite Wiese, auf der ich das Gänseliesel war. An den polnischen Knecht, der am Mittagstisch mit uns saß, was mir selbstverständlich schien, aber nicht selbstverständlich war. Und der uns alle rechtzeitig warnte, zur Flucht mahnte. An den deutschen Soldaten, der uns rettete. Neben uns auf der Strandpromenade hörten wir das Rattern der Panzer der Roten Armee. Wir hatten die gleiche Richtung, westwärts. Aber sie sahen uns nicht. Meine Mutter schaffte es schließlich zu Fuß mit mir in einem dreirädrigen Kinderwagen zu ihren Schwiegereltern, den Eltern meines toten Vaters, nach Greifswald. Aufgabe erfüllt, hätte sie damals mit 30 gedacht und brach zusammen, erzählte die 101-Jährige noch bis zu ihrem Tod. Mein ganzes Leben erzählte sie von dieser Flucht. Bald nach dem Krieg starben meine beiden Großväter in Greifswald und in Berlin und mein Kindheitsdorf Großtüchow in Hinterpommern war polnisch. Als ich im Jahre 1947 mit 7 Jahren zum ersten Mal allein meine Großmutter in Greifswald besuchte, ich war gerade in die 3. Klasse versetzt und sie eine 60-jährige Schuldirektorin, die eine Klasse mit Kriegskindern leitete, die den Schulstoff mehrerer Jahrgangsstufen auf einmal durchnehmen und so eher zum Schulabschluss kommen sollten, denn diese überalterten Schüler hatten im Krieg und auf der Flucht so viel Unterricht versäumen müssen, sehnten sich nach eigenem Verdienst, mussten ja ihren verwitweten Müttern den Mann ersetzen und den jüngeren Geschwistern den Vater, aber das ohne Abschlusszeugnis der 8. oder 10. Klasse. Als ich also 1947 meine Großmutter in Greifswald besuchte, gehörte die Stadt vorübergehend schon einmal für 2 Jahre zum Land Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aber 1947 war erst einmal Schluss mit diesem Doppelnamen. Denn der Halbname Vorpommern entfiel ab 1947 auf Befehl der Besatzungsmacht, weil Vorpommern zu sehr an Pommern und damit an Hinterpommern erinnerte. Und das lag ja nun schon seit 2 Jahren seit dem Kriegsende in Polen. So lag Greifswald bis 1952 auf einmal in Mecklenburg. Aber dann war für 38 Jahre auch mit dem Land Mecklenburg Schluss, denn es wurde in 3 Bezirke eingeteilt, in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. Und Greifswald lag bis zum Ende der DDR im Bezirk Rostock und schon einen Tag später wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Man blieb immer auf Trab. Mit den Wahlen, den Autokennzeichen, den umgezogenen und zusammengelegten und auch neuen Behörden. Wir zum Beispiel in einem winzigen Dorfteil in Schwerin-Nähe müssten eigentlich schon, ich bin zweimal geimpft, schon das Autokennzeichen NWM für den Landkreis Nordwestmecklenburg mit der Kreisstadt Grevesmühlen haben. Aber weil unser Auto schon 29 Jahre alt ist und wir beim Kauf noch zum Landkreis Schwerin gehörten, den es schon lange nicht mehr gibt, beginnt unser Autokennzeichen mit SN für Schwerin, dass es noch gibt, sogar als Landeshauptstadt, wozu wir aber nicht mehr gehören, denn Schwerin hat keinen Landkreis mehr. Wozu wir gehören, erfuhren wir am 1. September 2008, als wir uns in der für uns zuständigen Behörde mit unserem Personalausweis von Berlin ummelden wollten. Im Ordnungsamt in Lübsdorf, das jetzt mit Lützow zu einer Großgemeinde gehört. Die Beamtin begrüßte uns freundlich als Neubürger. Unser Haus haben wir hier seit 43 Jahren. Und machte wie selbstverständlich beim Punkt Kirchenzugehörigkeit im Computer einen Strich und berichtigte das verwundert auf meinen Einspruch, denn hier sind die meisten aus der Kirche ausgetreten, wenn sie es nicht schon zu DDR-Zeiten taten, als die gezielte Falschmeldung die Runde machte, nach der Einheit Deutschlands müsse man vom Einkommen 10% Kirchensteuer zahlen und nicht von den Steuern, wie es zutrifft. Die Mecklenburgische Landeskirche, zu der wir nun gehörten, sollte sich bald mit der nordelbischen und pommerschen zur Nordkirche vereinen. Nachdem die Standesbeamtin uns die berichtigten Personalausweise überreicht hatte, gab sie noch den Tipp, uns für unsere Beerdigung gleich mal den Friedwald in Lübsdorf anzusehen. Nah und romantisch als privater Buchenwald an den Hängen des Schweriner Sees gelegen, das Café der Schlossgärtnerei gleich nebenan. Die richten dort auch sehr schön die Beerdigungsfeiern aus mit selbstgebackenem Kuchen und Vollwertkost, sagte sie. Die Beerdigungskosten hängen von der Größe der Buche ab, an deren Stamm die biologisch abbaubare Urne mit unserer Asche eingegraben würde. Wir fuhren hin. Hier nicht, dachte ich, als wir beklommen in dem dunklen Buchenwald herumgingen. Die Buchen haben kleine Besitzschilder in circa 3 Metern Höhe, an manchem Baumfuße Blumengewinde. Aber lange dürfen die da nicht liegen, sagte uns eine Witwe mit ihrer Tochter. Es soll doch ordentlich aussehen. Im Café der Schlossgärtnerei haben wir an unserem Einbürgerungstag Rast gemacht. Der Café-Chef erzählte uns später, dass er früher zu DDR-Zeiten etwas Höheres bei der Nationalen Volksarmee war. Ich kann mir die Dienstgrade nie merken und nach der Wende nannte er das, ein Neuanfang hier startete. Er konnte alle Heilkräuter mit lateinischem Namen und Wirkungsweise auswendig, die im Hof seiner Gärtnerei zum Verkauf standen. Essbarer Öllavendel, Thymian, das wuchernde Kraut der Unsterblichkeit, das, wie ich zu Hause auf dem Sticker las, Minusgrade bis 15 Grad verträgt. Der Friedwald und die Ehepaare, die sich einen Baum aussuchen und im Voraus bezahlen und die Trauergesellschaft, die im Café zusammensitzt und der Offizier, der bedient und dann das Kraut der Unsterblichkeit gießt und der Waldbesitzer, der seine lebenden Bäume einzeln verkauft und wir mit unserem warmen Apfelkuchen. Saß ich nun in der Falle? Als ich im Jahre 1947 mit 7 Jahren zum ersten Mal allein meine Großmutter besuchte, war ihr Mann schon 2 Jahre tot. Mein lieber Großvater, der mich in seinem kleinen Handwagen gerettet hatte, ein Physik- und Mathelehrer, der mit seinen Schülern Segelflugzeuge baute und selbst flog, war bei dieser kampflosen Übergabe einer Verwechslung zum Opfer gefallen und nach 5 Eichen gebracht worden. Er war aber nicht der SS-Führer Dr. Heinz K. aus der Steinstraße, den die Rote Armee suchte, sondern nur der Lehrer Dr. Karl K. aus der Steinstraße, der nie in der SS war. Als sie im Lager 5 Eichen den Irrtum endlich bemerkten, schickten sie meinen Großvater zu Fuß nach Haus. Er ging von Neubrandenburg nach Greifswald, da wog er noch 40 Kilogramm und starb an Typhus mit 58 Jahren. Ich, 5-jähriges Kind, war in der Greifswalder Wohnung und habe alles gesehen. Schon 2 Jahre später begann es, dass meine Großmutter mir in den langen Sommerferien alles vom Leben erzählte, alles, was eine Frau wissen muss, denn sie hatte ja nur 2 Söhne großgezogen, die nun tot waren. Ich war ihr erstes Mädchen. Von klein an durfte ich alles lesen, was in ihrem Bücherschrank stand. Dramen und Erzählungen. Sie hatte kein einziges Kitschbuch. Einmal fand ich ein Buch mit Witzen. Daran las ich in jedem Jahr 10 lange, wunderbare, große Ferien lang bis zum Abitur mit 17. Mein Lieblingswitz war, treffen sich 2 auf der Straße, sagt der eine, kennst du schon den neuesten Witz, wo die Frau sich aus dem Fenster lehnt und schreit, Hilfe, Hilfe, ich habe meine Schere verschluckt. Und ihr Mann am Fenster auftaucht und sagt, ist nicht so schlimm, nimm meine. Nee, kenne ich nicht, sagt der andere, erzähl mal. Seitdem liebe ich Doppelpointen. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Humor anders als in Berlin. Gutmütiger, schunkliger, langsamer, nicht so um die Ecke. Das hängt vielleicht mit dem behäbigen Dialekt, dem Plattdeutschen, zusammen. Manche tragen Trachten und singen das Mecklenburg-Lied. Ich will nicht spotten. Und hier ist ja auch die Waterkante, die Wasserkante. Die gesamte Nordgrenze von Mecklenburg-Vorpommern besteht aus Wasser. Zu DDR-Zeiten bewachtes Grenzgebiet von kurz vor Lübeck in der Bundesrepublik bis kurz vor Swinemünde in Polen. Für die DDR-Grenzwächter muss das Wasser störend gewesen sein. Sie konnten es nicht verminen, wie die Landgrenze zum Westen oder eine 5-Kilometer-Zone vor der Ostsee einrichten oder die Bewohner 5 Kilometer vor der Küste vertreiben und umsiedeln, nicht ohne weiteres die Badenden und Urlauber erschießen, wenn sie am Tag ins Wasser liefen. Aber sobald Menschen im Dunkeln in der Ostsee schwimmen wollten, waren sie potenzielle Flüchtlinge. Vielleicht mit einer versteckten Luftmatratze, mit einem versteckten Schnorchel, einem versteckten kleinen Motor, mit dem sie in die internationale Schifffahrtsroute fliehen wollten, in der Hoffnung, von einem Kapitän an Bord genommen zu werden. Diese Geschichten von Flüchtlingen, die in der Dunkelheit flohen, sich in der Richtung irrten und wieder auf DDR-Territorium ankamen, erschossen wurden oder jahrelange Zuchthausstrafen verbüßten wegen Republikflucht. Denn die Ostsee war immer die Verbindung zu den großen Meeren. Am Horizont sahen wir die tröstlichen Fähren nach Dänemark und Schweden hinter den martialischen Grenzwächterschiffen der DDR. Diese Fähren am Horizont, wenn wir am Strand standen und auf die Ostsee sahen, waren zu DDR-Zeiten immer der Beweis, dass es die Welt noch gab, die normale, zivilisierte Welt des 20. Jahrhunderts. Diese Fähre nach Dänemark, nach Schweden oder vielleicht nach Finnland waren ein Versprechen, eine Hoffnung, ein Pfand, das wir alle in der Hand hatten und einlösen konnten, als all das zu Ende war. In 40 Jahren, dachte ich im August 1961, als in der Nacht in Berlin die Mauer gebaut worden war, wir schliefen im Urlaub in Karlshagen an der Ostsee, wenn ich in Rente bin, darf ich vielleicht doch einmal auf einer solchen Fähre sein. Aus 40 Jahren wurden 28 Jahre, 3 Monate minus 4 Tage. So schnell kann es gehen. Nun darf ich an der Ostseeküste abends eingewickelt in eine Wolldecke in einem Strandkorb sitzen, darf ungestört und ungefragt von Grenzwächtern in einem kleinen Boot im Hafen der Insel Pöhl oder der Insel Hiddensee oder vor Fitberg Kap Arkona auf Rügen schaukeln, nachdem ich die früheren Grenzoffiziere in kleinen Elektrobussen vom obligatorischen Autoparkplatz zum Hafen transportiert haben. Dass ich das schon 30 Jahre darf, wird mir nie selbstverständlich werden. Ich sehe die Grenzen auf den Landkarten der Vergangenheit, den Verzerrten aus dem Osten mit den weißen Flächen außerhalb der Grenze. Da gab es kein Lübeck. Die Landkarten DDR hörte am Dassower See auf. Und viele, die die Grenze bewachten und auch bereit waren, auf Flüchtlinge zu schießen, wohnen jetzt noch dort, nun in der ganz normalen Bundesrepublik Deutschland, im Land Mecklenburg-Vorpommern, vermieten Ferienwohnungen und verkaufen in ihren Imbissbuden Bockwürste aus Anklam. Vielleicht befragen uns bald unsere Enkel kritisch, verurteilen unseren Pragmatismus, bringen eine neue, gefährliche, besserwisserische Utopie hervor. Einstweilen gehen diese jetzt 30-Jährigen ins Grenzmuseum in Schlagsdorf. An der Ostseite vom Mechower See, auf der Westseite kommen bald Lübeck und Ratzeburg, um sich den Irrsinn ihrer Eltern und Großeltern anzusehen. Denn immer müssen sich die Jungen in Deutschland den Irrsinn ihrer Eltern und Großeltern in Museen und Gedenkstätten ansehen und sollen daraus für sich etwas lernen. Für ihre eigene Urteilskraft, ihre Lebensbewältigung, ihr Verständnis, ihre Toleranz, ihre Wertvorstellung. Vielleicht kommen sie ja einmal wieder aus dem Westen zurück, wo sie jetzt arbeiten, mit ihren Freunden und Freundinnen und ihren Kindern. Schon wegen der Ostsee, in die sie einfach so hineinlaufen können, in die salzigen Wellen über dem gewellten, lehmigen Meeresboden und den kleinen Muscheln. Sie können so viel Schönheit doch nicht so allein lassen. Die Ostsee ist nämlich immer da, sie verlässt dich nicht. Ganz anders als die mächtige, tosende Nordsee mit ihrer Flut und ihrer Ebbe.
Das vorgelesen habe und ich habe es ja auch zu Hause gelesen, habe ich mich auch wieder daran erinnert, wie das war früher in der Schule, dass die Karte da wirklich dann aufhörte und ich bin froh, dass meine Kinder heute die komplette Karte und den Weltatlas studieren dürfen und lernen und lesen dürfen. Und wir hatten übrigens Erdbeeren und Spargel auch als Kind in der DDR. Meine Eltern haben das nämlich zu Hause im Garten angebaut, also wir durften uns da auch, wir durften auch genießen. Erzählungen, Sie haben vorhin erzählt, Romane ist nicht meins. Ich mache Erzählungen. Können Sie sich erinnern, wann Sie damit angefangen haben?
Mit 20.
Was war der Auslöser oder was war der Grund?
Also es war ein Geburtstagsgeschenk an meinen damaligen Ehemann. Und diese Geschichte habe ich nie veröffentlicht. Er hatte im April Geburtstag und ich hatte im November, Anfang November, da war unser gemeinsames Kind 3 Wochen alt, da war er mit seinen Eltern, die wollten das Kind besichtigen, in den Friedrichstadtpalast gegangen und hat so im Rausgehen gesagt, würdest du mal bitte an meiner Aktentasche draußen ist die Naht auf, wenn du das mal so nett wärst, und da an der Vortasche, das damals gab so Aktentaschen mit so einem Vortaschen, wenn du das mal festnähen würdest, da ist was kaputt gegangen und ja, habe ich gemacht. Nach dem Stillen, man war ja immer so, man hat ja damals so um 6 gestillt, um 10, das war ja alles ganz genau mit den Kindern. Und so, also ich habe mich dann hingesetzt und habe das gemacht und da war ein Kalender des Jahres davor noch drin, habe ich mich gewundert. Und der, vom jetzigen auch. Und bei der Gelegenheit habe ich eben festgestellt, dass ich eine von 6 Frauen gleichzeitig war. Und da waren immer so mein Name, 3 Kreuze und dann immer so eine Zahl. Und das war mein Regelkalender. Also es überstimmte mit meinem Regelkalender. Er hat mich auch immer gefragt, wer, wie viel Tag ist heute? Und es war mein erster Mann. Und da habe ich immer gedacht, komisch, wenn das mein Freund, also wenn ich seine Freundin wäre, dann würde ich mir irgendwann mal merken, das ging ja damals immer Knaus-Ogino-Methode und fruchtbare, unfruchtbare Tage. Heute kann sich das kein Kind mehr über, also 14, 15-Jährige mit der Pille vorstellen, dass man irgendwie mal einen Regelkalender und dachte, nein, heute ist fruchtbarer. Also jedenfalls, er hat mich immer gefragt, wie viel der Tag, und das war mir dann schon so aufgefallen, so ein bisschen, dachte ich, komisch, und habe ihn dann auch mal gefragt, aber man war ja so tolerant, nicht? 1960, 20 Jahre, Psychologiestudentin, also sowas fragt man ja gar nicht und so. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und mir wurde plötzlich klar, eine von 6 und die waren auch zum Teil bei uns und ach, hast du ein süßes Baby und sowas alles, ja, ganz hübsche Mädchen, also Models oder Nacktmodelle von, er war Student einer Kunsthochschule, also nicht der jetzige. Der, von dem ich rede, ist tot. Ja, der ist gestorben. Und ein begabter Maler, Meisterschüler von Otto Nagel, wurde er später. Aber das war, da habe ich gedacht, das habe ich sehr gut gebrauchen können. Das Gefühl, was ich damals hatte, habe ich sehr gut gebrauchen können später in der Therapie, weil es nämlich nicht ums Fremdgehen ging. Das hat mich natürlich auch sehr geärgert. Aber das Schlimme war, weil ich es gespürt habe, dass da andere Frauen auch im Spiel waren und ich aber für verrückt dargestellt wurde, dass ich das vermutet habe. Das war der Grund, das habe ich übel genommen. Und in der Therapie habe ich es oft erlebt, dass es kann ja auch genauso gut eine Frau fremdgehen oder dieses Problem auf einer anderen Seite bestehen. Das Problem ist, nicht so sehr, ich habe ja ganz lange in der Psychotherapie gearbeitet, deshalb kann ich also aus Erfahrung sprechen und auch in der Beratungsstelle, Ehe, Familie, Jugend- und Sexualberatungsstelle im Stadtbezirk Berlin-Mitte. Sie können davon ausgehen, dass ich wirklich also jede mögliche Form des Konflikts von Paaren, die wirklich zu Suizidgedanken führten bei den Betroffenen, also wirklich auch gehört habe von Männern und von Frauen. Das Problem besteht nicht darin, dass jemand fremd geht, sondern das Problem besteht darin, dass der andere, der jetzt meinetwegen fremdgegangen ist, den anderen hinstellt, dass er aber ein bisschen blöde ist, dass wenn er den Verdacht hat. Und das ist viel schlimmer, dass der andere Mensch wird in seiner Wahrnehmung und in seinen Vermutungen und so verunsichert. Und das ist wirklich schlimm. Und das ist genau das, was die Leute sich aber nicht trauen. Und wenn sie einfach sagen würden, ja, also das ist, die war so süß oder er oder irgendwas. Ich meine, das ist dann schon Grund für ein Donnerwetter und vielleicht auch für eine Trennung. Aber nicht, es ist kein Grund, den anderen meinetwegen in einen Suizid zu bringen oder so, durch diese furchtbare Verunsicherung. Du musst ja verrückt sein, dass du sowas denkst und du bist schizophren, lass dich mal behandeln. Das habe ich alles gehört. Ne? Und als ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, nee, mein Kind war 3 Wochen alt und ich war mitten im Studium, im Vordiplom. Ich wollte überhaupt nicht unterbrechen. Ich hatte die Arbeit, meine Vordiplomarbeit im Sommer geschrieben, in Ferien, damit ich, und dann einer, der mich so sehr vergötterte, ein Mitstudent, ja, unser Seminargruppensekretär, der hat gesagt, das ist der Falsche, aber ich werde auf jeden Fall erstmal die Prüfungszeiten so legen, dass du immer zwischendurch stillen kannst, also zwischen den Stillzeiten habe ich dann die Prüfung gemacht. Ich habe wirklich Das war aber danach dann, nach meiner Entdeckung, die Prüfung zum Vordiplom gemacht und habe dann beschlossen, diesen Mann verlässt du auf der Stelle. Und ich habe es ihm nicht gesagt, als er nach Hause kam. Er kam nach Hause und ich hatte ganz hohes Fieber. Ich hatte 41 Fieber, alles hat sich gewundert. Vorhin war sie noch ganz gesund. Und dann habe ich nichts gesagt. Und das war alles im Anfang November und Anfang April habe ich ihm diese Erzählung geschenkt zum Geburtstag. Und da las er und sagt, siehste, und du hast gesiegt. So, naja gut, ich habe mich natürlich von ihm scheiden lassen. Und so, und alle haben gesagt, Mensch, das große Los hast du gezogen, die arbeitet in der Psychiatrie und dennoch Ambulanzzuschlag und so, ja. wäre doch wirklich, also ich war ja eine gute Partie dann. Aber das war dann zu spät, ja. Und ich habe daraus, das war meine erste Erzählung, die habe ich nie jemand gezeigt, weil ich wirklich inzwischen viel bessere Erzählungen schreiben kann, weil nämlich ich schreibe jetzt immer Erzählungen, in denen was kippt. Es muss was kippen. Eine Sicht auf etwas oder so, ja. Und in diesem Fall war ich ja erst 20 Jahre alt. Ich war dann 21 und hatte ja gar keine literarische Erfahrung. Ich bin jetzt ja viel in meinen Mitteln. Die stehen mir jetzt zu Gebote, aber durch die vielen Jahrzehnte, in denen ich täglich schreibe. Und da weiß ich ganz genau, ich bin mit der deutschen Sprache befreundet und möchte die gesprochene Sprache verwenden und möchte sie montieren und will also überhaupt nicht irgendwie eine Vorwurfserzählung schreiben. Das finde ich langweilig, will ich auch nicht lesen bei anderen. Ja.
Wissen Sie, wie viele Bücher Ihre Erzählungen mittlerweile füllen, wie viele erschienen sind?
8 habe ich. Also ich habe erstmal lauter Leben, das hatte 5 Auflagen, Nachwort von Sarah Kirsch. Dann habe ich für das zweite Buch keine Druckerlaubnis erhalten in der DDR. Der Cheflektor Gegenwart Literatur hat gesagt, das ist Analphabetismus, was Sie machen. Hören Sie mit dem Schreiben auf. Ja, und seine Lektorin hat gesagt, das ist alles ausgekotzt, was Sie über unsere Partei geschrieben haben. Und dann hat der Westdeutsche Luchtern Verlag gesagt, wenn Sie die Erlaubnis kriegen, dass es nur im Westen erscheint, wenn Sie, ohne dass Sie sich strafbar machen, dann würden wir es machen. Und dann habe ich gemacht über das Büro für Urheberrechte, dann hat die DDR die Wiesen 1:1 bekommen und dann habe ich sofort den Fallada-Preis dafür erhalten, für dieses Buch, für den Analphabetismus, für das beste Buch mit politisch-sozialem Engagement im deutschsprachigen Raum. Dann habe ich den Preis nicht annehmen dürfen. Dann war vorher der Bachmann-Wettbewerb, da durfte ich nicht hin. Dann habe ich einen Film, Die Beunruhigung, geschrieben, der läuft jetzt noch bei den Filmfestspielen. Christine Schorn, Hauptdarstellerin, hat jetzt einen Preis gekriegt, der ist auf Biennale in Venedig gelaufen, das habe ich in der Zeitung gelesen, ist mir gar nicht mitgeteilt worden und ich habe das dann durchgesetzt, als ich dahin fuhr. Und dann hat die DDR mir, der DDR-Verlag hat dann dieses Buch, für den ich den Fallada-Preis bekommen habe, den ich ablehnen musste, 3 Erzählungen ohne Druckgenehmigung gemacht und dann hat mir die Akademie der Künste der DDR 1986 für ein besonders gutes Buch den Heinrich-Mann-Preis verliehen und in der ersten Reihe saß der Cheflektor mit dem Analphabetismus-Verdacht. Also das ist eben schon alles sehr irrsinnig, nicht? Da können Sie das, also ich habe das alles sehr gut verkraftet, weil ich ja immer in der Klinik gearbeitet habe. Ich habe bis 1987, ja, das wirkt gut. Also wenn Sie mit Schizophrenen, den armen Menschen, die Schizophrenie haben, wenn Sie mit denen zu tun haben oder Magersüchtigen oder so, die wirklich leiden und die wirklich in ganz großer Ambivalenz leben und so, dann kommt ihnen das Leben einer Diktatur gleich nicht mehr so schlimm vor, ja? Dann, weil sie ja dann immer noch einen Rückzug haben und so. Ich habe ja mein Leben lang mit in der Psychiatrie gearbeitet und in der Aufnahmeabteilung der Nerventechnik der Charité und das hat mir sehr geholfen. Also es hat mir sehr geholfen, vieles zu relativieren und ich habe ja immer zur Erzählung geschrieben. Dann habe ich über die Denunziantin das Buch und über die, dann nachher nach der friedlichen Revolution. Also Herr Eppelmann hat uns vorige Woche besucht. Er hat gesagt, wehe, Sie sagen Wende. Es heißt immer friedliche Revolution. Das muss ich jetzt also auch beachten. Und immer geschrieben. Und dieses Schreiben ist, kann ich nur empfehlen, ist eine ganz, ganz große Hilfe zu relativieren, was einem passiert. Also, aber man darf eben keinen Vorwurf machen, sondern man muss es ganz genau beschreiben und dann plötzlich kippt es und dann denkt man, ja, das Ganze wegschieben. Das ist ja eigentlich auch das normale Leben. Und wenn man dann irgendwas Positives noch findet oder etwas, was einen selbst nicht so demütigt oder einen selbst nicht so als totalen Loser dastehen lässt, dass man eigentlich sagt, das hast du eigentlich einigermaßen auch hingekriegt, hast denjenigen nicht totgeschlagen. Ich meine, es ist ja schön, wenn man dann nicht zur Mörderin wird. Es ist eigentlich im Grunde genommen ein Erfolgserlebnis. Ja, die Menschen sind alle irgendwie von Leidenschaften geprägt und von Wut und so. Jeder Mensch, jeder, der hier sitzt, muss damit fertig werden. Ne?
Eines der Bücher, was Sie auch geschrieben haben, ist Die Welt da drinnen. Wir haben vorhin auch noch mal drüber gesprochen und Sie haben auch gesagt, dass das dann demnächst auch neu aufgelegt wird.
Die Fahnen sind gestern schon gekommen. Ich freue mich unheimlich, dass es kommt. Ja. Ich habe ein neues Vorwort geschrieben.
Genau. Das ist eigentlich auch das gewesen, worauf ich mich ursprünglich vorbereiten wollte. Aber dann kam das und dann haben wir das mal in den Fokus gerückt. Aber ich wollte es trotzdem gerne noch mal thematisieren, weil das eine Arbeit ist, die auch unmittelbar mit Schwerin zusammenhängt. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen auch in Anführungsstrichen sehr gut dazu passt, zu diesem Thema, was wir für diese Reihe konzipiert haben. Sie haben dafür beinahe 180 Patientenakten der Nervenklinik Schwerin.
Und zwar in Sütterlin-Schrift.
Durchgearbeitet und analysiert. Und ich muss gestehen, ich habe das Buch noch nicht vollständig gelesen. Ich bin, also das ist, finde ich, ist keine leichte Kost, auch dramatisch. Es zeigt aber ganz gut diesen Kontrast, den wir mit dieser Reihe und zum Thema Landschaft auch machen wollen, nämlich dieser Kontrast zwischen dieser schönen Landschaft, dieser Nervenklinik dort oben auf dem Nivelle mit diesem tollen Park, dem See und diesem Wald und dann diesem hässlichen Bild oder den hässlichen Handlungen der Menschen, die dann irgendwie in dieser Kulisse sozusagen ja ganz real, das ist ja kein Roman oder ausgedacht, sondern ist ja tatsächlich so. Und das ist so eine Szene, die mich tatsächlich in der letzten Woche da sehr bewegt hat, beziehungsweise die ich einfach für diese Lesung heute mitgebracht habe. Wir haben darüber gesprochen, dass wir jetzt einmal kurz tauschen und dass ich diese Szene einmal lese. Es geht nämlich um den Dr. Alfred L., über den Sie in dem Buch auch schreiben, und ich würde die Passage einfach gerne mal vorlesen. Er war hier zwar nur Oberarzt, doch nur Oberarzt, genauer gesagt, aber tauschen mit diesen Männern, jeden Tag mit den unruhigen Kranken, die vielen Stunden im Bus durch Deutschland. Irgendwann kriegt ja jeder mit, dass das kein Ausflug war, man konnte sie ja nicht alle am Sitz festbinden. Wenn die Lebensmittelrationierungen für die Kranken nicht wären und die Nachrichten im Radio über den Krieg in Russland und den Vormarsch der deutschen Truppen auf Moskau, hätte er vom Krieg eigentlich gar nichts gemerkt. Dann gäbe es eigentlich gar keinen Unterschied zum Frieden. An die Front musste er bestimmt nie, wird er sich beruhigt haben. Denn als Verbindungsarzt zur Zentrale in Berlin war er unabkömmlich. Alkoholiker, Schwachsinnige, Hirnverletzte nach einem Unfall, Psychotiker würde es immer geben. Spät genug heute, dieser erste Transport, in den anderen Anstalten ging es doch schon vor 9 Monaten los. Naja, Mecklenburg, da passierte ja alles 100 Jahre später. Bringen Sie die Frauen runter, ich gehe jetzt zu den Männern, sagte er zu den Pflegern und den Transportbegleitern. Der Morgen war angenehm warm, der Wind kam von Norden. Dr. Alfred L. schloss seine Augen, atmete die salzige Luft der Ostsee und hörte auf das Gekreisch verirrter Möwen in den Wipfeln der Parkbäume. Wenn heute Abend nicht die Einladung zum Gauleiter wäre, könnte man direkt an die Ostsee fahren. Auf dem Rondell vor dem Pflegehaus blühten Rosen, sie waren lachsrosa. Ideal, dieser Lehmboden, dachte er. Im Männerhaus roch es nach Urin, denn einige der Patienten machten unter sich und die Pfleger waren mit dem Bettenbezieher nicht hinterhergekommen. Nach Dienstschluss wollte er 3 Rosen abschneiden und seiner Frau schenken. Anschließend konnten sie die Rosen dann ja der Frau des Gauleiters mitnehmen. 2 Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja, heute war ein besonderer Tag. Eigentlich sollte es ja geheim bleiben. Er wusste noch nicht, ob er seiner Frau überhaupt etwas davon erzählen würde. Eine wichtige Etappe, so viel stand fest. Und wenn er dem Gauleiter heute Abend berichten sollte, dann bat er ihn bestimmt ins Herrenzimmer. Der wusste ja, was das Leben mit Behinderten bedeutet. Denn seine kleine Tochter, geistig schwerbehindert, hatte er bei sich zu Hause. Der wird sich hüten, sie herzubringen. 12 Jahre später vor Gericht in Köln, 1953, wird der Oberarzt Dr. Alfred L. gerade mit diesem engen Verhältnis zum Gauleiter Hildebrand begründen, dass er doch gar nichts gegen geistig behinderte Kinder gehabt haben konnte, denn er behandelte doch die kleine Tochter des Gauleiters öfter zu Hause. Natürlich hat sie den Krieg wohlbehalten überlebt. Ihr Vater allerdings wurde nach dem Krieg hingerichtet, als Kriegsverbrecher. Vielleicht hat Dr. Alfred L. so gedacht. Mal sehen, was die Patienten sagen, wie sie reagierten, wenn plötzlich 140 ihrer Mitpatienten fehlten. Und die Kollegen? Was, wenn der wieder anfing, von einer Mörderanstalt zu faseln? Wie bei den Frauen gab es auch hier bei den Männern natürlich einen Wortführer. Otto hielt große Reden, tat, als ob er den Arzt nicht sah, drehte sich nicht um, auch nicht, als die anderen Männer, die ihm zuhörten, rückwärts zu ihren Eisenbetten gingen und Haltung annahmen, als der Oberarzt auf sie zukam. Otto, der Musikdirektor mit seinen 66 Jahren. Der hatte ja sogar einen Rektor als Bruder, aber zu Hause haben wollte der ihn auch nicht. Hilft und arbeitet, hat ihm jemand noch in diesem Jahr, in seinem Todesjahr, in die Krankenakte geschrieben. Er half und arbeitete wirklich und Klavier spielen konnte er auch. Aber wo sollte er hin? Im Armenhaus würde er verhungern, weil er keine Hilfe annahm. Wo sollte so einer hin? Konnte eigentlich nur unter Aufsicht leben, so wie in dieser Anstalt. Tja, tat ja keinem was. Und dass er vor 10 Jahren den alten Stadtrat bedroht hatte auf der Straße, war eigentlich nur ein Hilferuf gewesen. Gebt mir zu essen, bringt mich unter, sorgt für mich, aber ich will nicht drum bitten. Warum wohl Otto wegkam? Eigentlich würde bei dem niemand an Euthanasie denken. Das war unter Umständen ein Zeichen, dass mit der Zeit doch ausnahmslos alle Patienten der Nervenklinik der Euthanasie zugeführt werden sollten. Dass in der T4-Zentrale der Begriff des Lebensunwerten doch weiter gefasst wurde, als man das in den geheimen Konferenzen zunächst verstehen konnte. Wenn man sich dort schon für den Abtransport von so einem wie Otto entschied. Aber das Denken sollte man den Pferden überlassen, die haben den größeren Kopf. Wer hatte den Meldezettel für Otto eigentlich ausgefüllt? Hatte der den Otto aus Absicht falsch beschrieben, seinen Zustand als besonders unhaltbar dargestellt, damit er bloß nirgendwo anders hinkam? Eventuell sogar an die Ostfront, damit er wirklich nirgends gebraucht werden konnte, damit er nicht aus der Klinik wegkam? Die anderen Kollegen wussten wohl nicht im Einzelnen, welchen tieferen Sinn das Ausfüllen des Meldezettels für jeden einzelnen Patienten, jede einzelne Patientin hatte. Wollte derjenige, der den Meldezettel über Otto ausgefüllt hatte, einfach einen so guten Musiker in der Klinik behalten? Hatte der Chef selbst den Meldezettel ausgefüllt? Aber der wusste doch Bescheid. Das kam davon, weil man zu viel dachte und sich klüger wähnte als die Zentrale. Dann wurde der Falsche abtransportiert. Müsste man dem Chef bei der nächsten Dienstbesprechung sagen, damit nicht wieder so ein Fehler passierte. Es sollte überhaupt einen geben, der in der Klinik selbst entschied, wer eine Spritze bekam, so wie das bisher war. Denn wie sollte denn schließlich ein Gutachter in Berlin nur nach dem Lesen des Meldezettels eine so weitreichende Entscheidung über Leben und Tod eines Patienten verantwortlich treffen? Der Oberarzt wollte das in der T4-Zentrale gelegentlich zur Sprache bringen und vorschlagen, dass in Zukunft nur einer in der Anstalt die Meldezettel ausfüllen durfte. Er legte Otto eine Hand auf das dünne Schulterblatt. Sie machen heute eine Busfahrt mit. Der Bus wartet schon. Ich weiß, sagte Otto, vielleicht.
Also ich habe jahrelang Akten gelesen, die waren alle unter Verschluss der Staatssicherheit gewesen, die Krankenakten der Ermordeten in der Nazizeit. Und es war mir ein Rätsel, warum das so war. Und ich habe dann in Amsterdam mit dem Professor für Rechtsgeschichte Rüther im Van Hamel-Institut gesprochen. Und der hat gesagt, es war so, dass der letzte Prozess in der DDR 1987 war, ging ein Arzt, der an der Euthanasie beteiligt war. Und es war ein ganz großes Problem, weil so viele Ärzte in den Westen gegangen sind. Und jetzt waren einige gute Kinderärzte in der DDR geblieben. Und da hatte die Staatssicherheit rausgekriegt, ach, der war ja auch bei der an der Euthanasie beteiligt. In Jena zum Beispiel, ein Kinderarzt Ibrahim. Er war Ehrenbürger in Jena und jetzt war dann nach der sogenannten Wende, also nach der friedlichen Revolution, Herr Eppelmann, ich mache das so, war dann die Diskussion, sollen wir ihn Ehrenbürger sein lassen, obwohl Akten aufgetaucht waren, die aber unter Verschluss der Staatssicherheit ja wie gesagt sicher waren gegen diesen Mann. Da war eben, da hat er unterschrieben, also E-Fragezeichen bei einem Kind, Fragezeichen, Eltern wären einverstanden. Und das hat er manchmal gemacht auf Akten, also wenn er meinte, dieses Kind könnte ja eigentlich ermordet werden. Und der war verdienter Arzt des Volkes irgendwie, nicht in der DDR gewesen. Und es ist nicht so, dass es rausgekommen ist, sondern die wussten das über ihn und haben es zurückgehalten. Nicht? Das ist schon, also das hat mich schon sehr interessiert. Und es gab auch hier eine sehr interessante Tagung in dem Dorf, wie heißt es jetzt mal? Rechlin heißt es nicht, so ähnlich, das ist Altrese. Altrese, da war eine Tagung, da wurde auch dieser sehr gute Film von dem Herrn Krull vorgespielt, Ein schöner, leiser Tod. Wer den mal sieht, kann man nur empfehlen, der hat da große Probleme in der Klinik bekommen. Der damalige Archivar wollte ihn dann gar nicht mehr in die Klinik lassen und so. Da hat er über das Schicksal einer schizophrenen Frau geschrieben, wo das Dorf eigentlich auch wusste, dass sie umgebracht wurde. Aber in der Klinik waren dann keine Unterlagen, nur in den Kirchenbüchern war was über sie. Also das ist sehr viel da unter den Tisch gekehrt worden. Und ich habe eben diese ganzen Akten gelesen. Im Bundesarchiv habe ich die gelesen, in Berlin, in der Finkensteinallee. Da waren sie nämlich reingekommen, weil sie ja vorher bei der Stadtsicherheit waren. Und wie kamen sie zur Stadtsicherheit? Weil ja in der die Euthanasiezentrale war ja in Berlin, da ist jetzt ein großes Denkmal dafür. Und Berlin wurde von der Roten Armee eingenommen und die haben diese Akten sofort mit nach Moskau genommen. Ich habe also in den Akten auch kyrillische Schrift gesehen mit roter Schrift, weil die nämlich gedacht haben, dass eventuell auch aus politischen Gründen Menschen dort Opfer geworden sind. Und das war aber eigentlich nicht so. Die haben umgebracht im Rahmen der Euthanasieaktion, haben sie eben Psychotiker, Parkinson-Kranke. Die anderen sind dann wieder nach Buchenwald gekommen. Ne? Ja. Also das ist, da waren sie sehr genau. Und ich habe jetzt einfach mal ganz genau diese Akten mir durchgelesen, die zum Teil schon vor dem Ersten Weltkrieg begannen. Die waren manchmal 1904 eingeliefert worden und dann 1941 mit diesem Sammeltransport aus der Schweriner Nervenklinik dann nach Bernburg gekommen, am selben Tag getötet und auch verbrannt. Und das ist alles in der Klinik lange überhaupt nicht besprochen worden. Es war ganz merkwürdig. Und dann ist jetzt ja ein neuer Chef da, der hat dann mit der Landeszentrale politische Bildung zusammen sehr verdienstvoll da auch die Ärzte, die jungen Ärzte informiert und so, haben auch eine kleine Broschüre darüber gemacht, haben ja auch ein Denkmal gemacht, nicht? Dörte Michaelis. Ja, also mich interessiert eben, darum freue ich mich, dass die zur selben Zeit jetzt erscheinen im August, die Judasfrauen und die Väter drin beim Deutschen Taschenbuchverlag, weil das, dann habe ich auch für beides Vorworte geschrieben, neue. Das sind beides Bücher, in denen man ganz genau sieht, dass die geschlossene Gesellschaft eben so gefährlich ist, nicht nur für die potenziellen Opfer, sondern eben auch für die potenziellen Täter, dass man in einer offenen Gesellschaft mehr geschützt ist vor seinen eigenen destruktiven Motiven. Also wenn ich hier meinen Mann, ich möchte den gerne am Galgen sehen, ja, kann ich das jetzt gar nicht so schnell schaffen, nicht? Also in der Nazizeit ging das ganz einfach. Da konnte ich dann eben zum Wehrkreiskommando gehen und sagen, er hat mir den und den Witz erzählt. Bei den Judasfrauen ist eine Geschichte dabei, da hat die Frau gesehen, ach, mein Wintermantel ist ja weg, wo hast du denn den? Hat er ihr gestanden, dass er den seiner polnischen Geliebten mitgenommen hat. Die hat nämlich keinen Wintermantel und du hast doch zwei und so. Und da hat sie ihn angezeigt, ne? Und dann sagte der Offizier im Wehrkreiskommando, um Gottes Willen, wenn Sie das aufrechterhalten, dass er Ihnen diesen politischen Witz erzählt hat im Bett, ja, dann müssen wir den ja irgendwie ins Militärgefängnis bringen. Ja, sagt sie, das hätte sie dann auch gerne. Und so, das ist ja nun jetzt in der offenen Gesellschaft weniger möglich. Also ich wollte mit diesen ganzen Büchern, da habe ich mir jahrelang Mühe gegeben, ja, wirklich diese ganzen Akten zu lesen und so, wollte ich mir selber erstmal klar machen, dass die offene Gesellschaft die einzige Gesellschaftsordnung ist, die einen vor sich selber schützen kann. Und das ist nämlich gar nicht so... Das ist ganz optimistisch, muss ich sagen. Ich habe auch in Schulen ja Lesungen dazu gemacht. Wenn etwas rauskommen kann, wenn etwas angezeigt werden kann, eine richtige Fiesheit von mir und ein Mobbing und wenn in der Zeitung darüber was sein kann und wenn ich deshalb vor Gericht kommen kann und so weiter, dann kann ich unter Umständen, wenn ich sonst nicht sehr gefestigt bin, schon allein durch die Angst vor Strafe das sein lassen. Und in der geschlossenen Gesellschaft können sie eben alles machen. Da können sie die Patienten ermorden. Die haben ja einfach, dieser Arzt, der dann geflohen ist, der Dr. Alfred L., ist ja dann nach Köln geflohen, wollte der Amtsarzt werden und kam dann von dort vor Gericht, weil ein Bruder einer Pflegerin, die hier in Bützow saß, lebenslänglich, ich denke, es gibt's doch nicht, der Chef von ihr, kommt hier unbestraft und meine Schwester ist zum Tode verurteilt, ist dann zum lebenslänglich begnadigt worden, saß aber in Bützow, gibt's doch nicht, auf Anweisung von dem hat die gehandelt, hat die Kinder hungern lassen, hat ihnen Morphium, Skopolamin gegeben, in Alters- und Entwicklungszustand, also abhängig davon. Das kam also, ist gar nicht rausgekommen in den Akten. Die mussten dann so hungern und wurden dann so auf den Balkon gebracht, dass sie dann schließlich eine Lungenentzündung hatten. Und wenn in der Akte steht, so und so viel Kubik Morphium, Skopolamin gespritzt, dann hätte das Kind unter normalen Umständen gar nicht sterben müssen. Aber es ist gestorben, weil es vorher abgemagert worden ist. Das haben ja die Pfleger alles auf Anweisung gemacht, nicht? Und ja, mehrere Kinder, also über 100, auf diese Weise ermordet worden. Und das alles, wenn es nicht im Parlament besprochen wird und wenn es nicht in der Zeitung stehen kann und wenn es nicht diskutiert werden kann und so weiter, dass das dann eben, und man denkt, man handelt in Übereinstimmung mit der herrschenden Politik, dass das im Grunde genommen auch jungen Leuten immer wieder klar sein muss, wie sie geschützt sind durch Transparenz, ja, in der Gesellschaft. Ich könnte da immer flammende Reden halten, aber manche wollen eben doch Autoritäten haben, nicht? Das ist schade. Ja. Und beide Bücher, die werden jetzt im Sommer kommen und der Verlag traut sich das deshalb, weil er sagt, also sie hoffen auf den Buchhandel, dass sie diese traurigen Bücher eben auch verkaufen. Ja. Traurig sind sie gar nicht. Die sind im Grunde, ich berichte ja in dem Buch nämlich auch darüber, wie ich mit Schülern im Gymnasium darüber rede und was die dazu sagen. Meine Meinung ist nämlich, dass die Diktatur die Täterin ist, nicht? Die Diktatur ist die Täterin. Und nicht der ist zwar individuell jetzt der Täter, derjenige, aber in der offenen Gesellschaft hätte er eben Grenzen gesehen und beachtet auch, ja. Das ist also eine sehr stark politische Sicht, die ich da habe. Und die ist gar nicht so literarisch, aber ich habe versucht, in diesem Buch das alles zu erzählen. Die Dokumente liegen nur zugrunde.
Das vielleicht nochmal so als kleiner Ausblick, ja, auf das, was dann demnächst nochmal kommt. Frau Schubert, Sie haben in Ihrem Buch vom Aufstehen, hinten steht ja ein Jahrhundertleben, Also 80 Jahre in 29 Episoden. Ich bin tatsächlich sehr fasziniert davon, wie es Ihnen wirklich gelungen ist, diese einzelnen Geschichten so zusammenzuweben, dass daraus ein großes Ganzes entsteht, was sich auch so fügt und dass man sozusagen ein richtiges Bild daraus liest. Sie haben viel erlebt, viel mitgemacht, viel mitmachen müssen, sich auch mit vielen Themen beschäftigt, auch genau hingeschaut. Das liest man ja einfach aus Ihren Erzählungen auch heraus. Eine Frage nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs heute. Wenn Sie sich die Welt und die Umstände heute so anschauen und was würden Sie einem Menschen wie mir beispielsweise, der halb so alt ist wie Sie, vielleicht so mitgeben? Gibt es ein Fazit oder einen Rat für die jüngere Generation aus Ihrem Jahrhundertleben, wenn man da so dem Klappentext folgt, den Sie an die Generationen, die jetzt kommen, geben würden?
Ja, ganz viel also ganz viel aus Geschichte, auch die Geschichte Deutschlands als Geschichte der Diktaturen, wirklich lesen, verstehen, sich mit Älteren unterhalten in der Beziehung und die offene Gesellschaft offen halten, also vor allen Dingen verschiedene Zeitungen lesen, sich verschieden, kann man ja auch online machen. Ich lese jeden Morgen 6 Zeitungen und online. Also jungen Leuten würde ich raten, also ganz starke Prioritäten zu setzen. Also haben wir auch unsere Kinder erzogen. Ganz starke Prioritäten zu setzen. Also an erster Stelle steht wirklich auch Verantwortung zu übernehmen für das Leben und für sich selber und für andere. Und es nicht anderen zu überlassen. Bildung ist unheimlich wichtig also ich habe da so eine, glaube ich, da so ein bisschen so eine fast konservative Sicht, sich nicht so einzeln zu sehen, also sich eigentlich in einer langen Generationenfolge zu sehen und Verantwortung zu übernehmen, das ist das Hauptsächliche. Verantwortung sich zu übernehmen und tolerant zu sein und diese Langweilige, die alle so langweilig finden, diese Gewaltenteilung, dass man die sieht, dass man zur Wahl geht, dass man Einfluss hat durch seine eigene Wahlstimme, die ist nicht mehr wert als die Stimme eines anderen und dass man Zeitung liest und vielleicht ein bisschen weniger mit diesem Vorurteil, das könnte jetzt eine Lügenpresse sein, ja. Offene Gesellschaft. Die offene Gesellschaft offen halten. Und ich kriege den richtigen Schreck, wenn ich so höre, wir würden in einer Diktatur leben, ja. Dann denke ich, Kinder, mehr ein bisschen von der Geschichte, mehr lesen aus der Zeit und mehr differenzieren. Also mein ganzes Streben, wenn ich gefragt werde, so ist immer, dass es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass es nicht weiterbringt und dass man ganz stark eigentlich sich interessieren soll auch für andere Menschen, für Politik und was jetzt passiert. Und jetzt kommen Wahlen im September, dass man sich die Wahlprogramme anguckt und die Eltern, wenn man noch nicht wählen kann, die Eltern zur Wahl schickt. Und bloß nicht resignieren. Also es ist ja in keiner Weise ein Risiko, jetzt zu leben, wenn man das mit dem Leben in einer Diktatur vergleicht. Also ist es kein Risiko, seine Meinung zu äußern. Und ich habe gerade, das hat mich sehr beeindruckt, bei den Potsdamer Literaturtagen saßen Herr Schlink und ich nebeneinander, ja, auf dem Podium. Das wurde moderiert von Herr Patricia Schlesinger, vom Intendanten des RBB. Und er wurde etwas gefragt, er ist ja ein Professor für Völkerrecht, der Herr Schlink, und der, also ein junger Mann fragte ihn, ja, Herr Professor, gehen Sie in eine Partei, sagte er. gehen Sie in eine Partei, organisieren Sie sich, bleiben Sie nicht alleine mit Ihrer Meinung, werden Sie aktiv für Ihre Interessen, suchen Sie sich Verbündete. Und so, das habe ich gedacht, würde ich als ehemalige DDR-Bürgerin gar nicht so deutlich vielleicht einem jungen Mann sagen, weil ich denke, oh Gott, jetzt indoktrinierst du ihn oder so, ja. Aber eigentlich muss ich sagen, hat er recht, ja. Ich bin ja auch nicht in eine Partei gegangen. Ich habe ja aber, als es wirklich drauf ankam, war ich ja dann Pressesprecherin am Zentralen Runden Tisch. Also dann habe ich auch flammende Reden gehalten in Kirchen und so. Aber ich habe dann gedacht, meine Arbeit ist, sowas zu machen, ja, ganz genau geschichtliche Sachen wieder zu erzählen, Dokumente zu machen. Und dadurch engagiere ich mich ja auch. Also ich muss mich jetzt nicht verstecken vor jungen Leuten, die sagen, na, und was machen Sie, in welcher Partei sind Sie? Dann kann ich sagen, ich habe mich also entschieden, auf meine Weise die offene Gesellschaft offen zu halten. Ja, das mache ich.
Ich bin sehr froh, dass Sie das machen, also dass da sowas bei Ihnen steht. Machen Sie das, solange Sie können, bitte noch weiter.
Ich bin 82, also...
deswegen sage ich, also... aber topfit. Ich bin auch sehr froh, dass ich Sie heute persönlich kennengelernt habe. Vielen Dank an den Tipp von wem auch immer, das aus dem Förderverein kam. Ich denke, das war ein total schöner Abend mit Ihnen. Und ich glaube, wir könnten Ihnen noch ewig lauschen. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, dass eigentlich Sie so viel zu erzählen hätten, dass der Abend dafür gar nicht reicht. Vielleicht kommt man ja bei anderer Gelegenheit nochmal dazu. Also ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch heute Abend hier.
Und ich für die Einladung.
Das war eine Episode des Podcasts MV Liest, nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts Und seit erblickt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwestmecklenburg.